SWR 2 Forum.
Deutschland im Winterschlaf. Wie meistern wir die Pandemie? Mein Name ist Klaus Heinrich. Die Bundeskanzlerin und die 16 Ministerpräsidenten der Länder haben gestern erwartungsgemäß eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 31. Januar beschlossen und die Maßnahmen zur Kontaktreduzierung noch einmal deutlich verschärft, inklusive eines vorgeschriebenen Bewegungsradius in besonders von Corona betroffenen Städten und Kreisen. Das vor dem Hintergrund von heute 21.237 gemeldeten Neuinfektionen und über 1.000 Toten. Eine Ministerrunde berät heute, wie die zäh angelaufene Impfkampagne verbessert werden kann, und die europäische Zulassungsbehörde EMA will den amerikanischen Impfstoff von Moderna zulassen. Politiker und Wissenschaftler suchen also gewissermaßen nach der Zauberformel, um die Pandemie endlich in den Griff zu bekommen. Sind die neuen Beschlüsse und Maßnahmen die richtigen? Müssen wir den Lockdown immer wieder verlängern, bis wir alle durchgeimpft sind? Oder gibt es bessere Maßnahmen, um zum Beispiel Schulen und Wirtschaft weniger zu belasten? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum Professor Jutta Eimerdinger. Sie ist Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, und Professor Bodo Plachter, stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie in Mainz. Herr Plachter, fangen wir mit der wissenschaftlichen Sicht auf die gestern betroffenen Maßnahmen an. Sind die geeignet, die Zahl der Neuinfektionen spürbar zu senken und damit die Krankenhäuser zu entlasten? Denn das ist ja das eigentliche Ziel der deutschen Corona-Strategie.
Ja, ich denke schon, dass natürlich jetzt im Augenblick, insbesondere wegen der steigenden oder immer noch stabilen, zu hohen Zahlen im Krankenhaus, in den Intensivstationen, jetzt nochmal nachgebessert werden musste, um eben die Zahlen, die sich ja noch nicht wirklich nach unten bewegen, noch etwas zu beeinflussen. Wobei man sagen muss, dass die Zahl natürlich nach den Feiertagen auch nicht wirklich so gut zu bewerten ist. Was allerdings Tatsache ist, ist, dass die Intensivstationen nach wie vor und die Covid-Stationen nach wie vor maximal belastet sind, auch übrigens die Labors. Sind relativ stark belastet. Das heißt also, die Maßnahmen, dass man anzieht, ist sicherlich begründet. Die Maßnahmen im Einzelnen sind natürlich diskussionswürdig, insbesondere natürlich diese Geschichte mit dem Radius der Bewegung. Es ist immer so eine Geschichte, das, was ich mich immer frage, ist, wenn man solche Verordnungen hat, wie möchte man sowas kontrollieren? Wie möchte man dann feststellen, dass die Menschen sich nur 15 Kilometer oder weniger vom Wohnort wegbewegen? Also ich glaube, das ist eher schwierig zu kontrollieren. Man wird sicherlich erstmal gucken müssen, inwieweit tatsächlich sowas umsetzbar und sinnvoll ist. Das wird ja auch andiskutiert, soweit ich weiß, in Baden-Württemberg, das gar nicht umzusetzen. Also ich glaube, es sind Maßnahmen, die sinnvoll sind, und andere Maßnahmen, die vielleicht einen Effekt hätten, aber wo schwer umzusetzen sind.
200 soll der Schwellenwert sein bei diesem Bewegungsradius, 200 Infizierte pro 100.000 Einwohner. Das gibt es in Baden-Württemberg in der Tat noch nicht so häufig, in Tübingen auch nicht, Herr Palmer, gell?
Wir sind etwas über 100 im Moment.
Was könnten Sie sich vorstellen, wenn Sie diese Maßnahmen ergreifen müssten? Ist ja gerade schon gesagt worden, das ist gar nicht so schnell politisch durchzusetzen. Wie kann man so etwas umsetzen?
Ich muss Ihnen da mit Joschka Fischer antworten, I am not convinced. Ich halte diese Maßnahme nicht für durchdacht. Wenn ich sehe, ich war selber dreimal auf der Schwäbischen Alb, habe nie irgendjemand im Nahbereich getroffen, wie viel Entspannung das für Familien bringt, in dieser Extremlage, in der wir uns befinden, mal ein bisschen den Schnee mit dem Schlitten zu genießen, dann weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, den Druck immer weiter zu erhöhen und immer mehr Regeln vorzugeben, die man nicht kontrollieren kann. Die Evidenz fehlt mir auch. Mir ist nicht bekannt, dass ein einziger Fall von Covid-Infektionen durch Schlittenfahren bisher irgendwo nachgewiesen wurde.
Die Bundeskanzlerin wollte ja das bei einer Inzidenz von 100 schon machen. Dann wären Sie möglicherweise bald betroffen. Das hat sie nicht durchsetzen können. War das so eine Art Vorratsbeschluss oder die erste Stufe hin bis zu einem Ausgehverbot?
Sieht so aus, denn die Bundeskanzlerin hat diese Ein-Freund-Regel, die sie jetzt auch durchgesetzt hat, auch schon mal vor 6 Wochen ins Spiel gebracht, konnte sich damals bei den Ministerpräsidenten noch nicht durchsetzen. I am not convinced. Ich habe den Eindruck, wenn das Gift nicht wirkt, wenn die Medizin nicht wirkt, je nachdem, wie sie draufschauen, dann wird halt die Dosis erhöht, statt sich Gedanken zu machen, ob es nicht bessere Methoden gibt, um ans gleiche Ziel zu kommen. Wir sollten vielleicht mal den Blick weiten nach Asien. Da macht man es nicht mit Kontaktbeschränkungen, sondern mit Kontaktverfolgung, mit moderner Technik. Kann auch in die Schweiz schauen. Die Intensivstationen sind leerer als bei uns, bei sehr viel höherer Inzidenz. Die haben andere Maßnahmen ergriffen, lassen ihren Bürgern mehr Freiheit. Das ist halt ein Eidgenossenvolk. Ich finde den Weg, den wir da gehen, nicht evidenzbasiert und nicht überzeugend.
Weniger Bewegung, ist das generell ein virologisch sinnvolles Mittel, Herr Plachter? Oder ist das nur ein Mittel zum Zweck, dass man beobachten muss, wie es wirkt?
Ja gut, Bewegung steckt nicht an, sondern Kontakt steckt an. Das heißt im Prinzip, und da stimme ich Herrn Palmer natürlich zu, ich meine, wenn man alleine irgendwo auf der Schwäbischen Alb Schlitten fährt, dann kann eigentlich nichts passieren. Und das ist halt im Prinzip das, wo man hin möchte. Nur man hat natürlich auch die Bilder gesehen von Wochenenden, wo die Skifahrer Schlange gestanden sind. Und ich glaube, da war so ein bisschen der Anlass zu reagieren.
Dann schicke ich da die Polizei hin und mache nicht solche Verordnungen.
Ja, das kann durchaus sein, klar. Aber nur rein vom Wissenschaftlichen her ist das eben das Szenario, wo eben Dinge passieren können. Das muss man verhindern in irgendeiner Weise. Aber natürlich das draußen spazieren gehen, alleine oder mit der Familie, die sowieso im Haushalt lebt, das ist natürlich unproblematisch rein wissenschaftlich, sondern man muss eben einfach, und das gilt ja seit Beginn der Pandemie, man muss versuchen, eben die Kontakte zu reduzieren und das eben zu kontrollieren. Wie das kontrollierbar ist, das kann ich als Wissenschaftler jetzt nicht bewerten, aber es muss natürlich irgendwo umgesetzt werden, dass man eben nicht solche Schlangen sieht, die dann wirklich auf 20 Zentimeter Abstand, zwar mit Maske, aber dann doch längere Zeit nebeneinander stehen. Das ist natürlich genau der Punkt, wo eben auch Ausbrüche entstehen können.
Vor allem in Dingen, Sie haben sich Gedanken gemacht über die sozialen und gesellschaftlichen Folgen des Lockdowns. Die Verlängerung bis mindestens Ende Januar und die neuen Kontaktverhinderungsmaßnahmen, neben dem eingeschränkten Bewegungsradius eben auch die Auflage für private Zusammenkünfte, nur noch eine haushaltsfremde Person zuzulassen. Was kommt da auf uns zu?
Nun, ich mache mir weniger Sorgen über Erwachsene, ehrlicherweise. Ich mache mir hauptsächlich Sorgen, also beziehungsweise über Gruppen von Erwachsenen auch, aber nicht aufgrund dieser Kontaktbeschränkungen zu anderen Erwachsenen. Ich mache mir Sorgen über Schülerinnen und Schüler, insbesondere aus Elternhäusern, die materiell schlechter gestellt sind, wo wir heute schon eine große Spreizung in Deutschland haben. Und wir alle Anhaltspunkte mittlerweile durch entsprechende Untersuchungen haben, dass diese Spreizung sich schon im letzten Jahr deutlich erhöht hat. Ich mache mir Sorgen natürlich davon abgeleitet, auch um Eltern, insbesondere um Mütter, die einfach durch sind. Wir haben jetzt neue psychologische Studien, die den Stresspegel gemessen haben. Und wir sehen jetzt auch Anzeichen, dass Frauen von sich aus mehr und mehr ihre Beschäftigungsverhältnisse kündigen, weil sie es einfach nicht gemeinsam gewuppt bekommen. Also Kinderversorgung und Erwerbstätigkeit. Und von daher ist es für mich keine Frage gewesen, dass man jetzt etwas zu tun hat. Es ist auch keine Frage, dass man das immer, je nachdem, wie die Zahlen sich bewegen, neu zu bewerten hat. Also das achte ich für unmachbar, dass man gleich jetzt für ein Jahr das im Voraus gesagt hätte. Also das stört mich auch nicht. Was mich stört, ist, dass man nicht sehr viel ernster sich überlegt, was man an Hilfen geben könnte für die Schulen, für die Lehrerinnen, für die Kinder, aber auch für die Mütter. Und das dann mit Geld aufzuwiegen, erscheint mir absolut suboptimal zu sein, weil es den meisten Frauen darum gar nicht geht. Es geht um den Energiehaushalt, der überhaupt noch da ist. Und ich erlebe aus meiner Praxis jetzt als Hochschullehrerin natürlich viele Studierende, die liebend gerne sich irgendwie einbringen würden, weil deren Jobs verloren sind in der Gastronomie, warum man da kein Matching macht, dann mit getesteten Studierenden, die zumindest stundenweise den Eltern die Kinder abnehmen, um da ein bisschen für Entlastung zu sorgen. Digital Coaches und so etwas da einführt oder warum wir, ich habe das jetzt in dem Hochschulbereich in Berlin sehr schön erleben dürfen, da haben wir die großen Abschlussklausuren im Estrell Hotel gemacht, das ist ein riesiges Hotel, das ist das größte Hotel, das wäre ja vor einem Jahr noch vollständig undenkbar gewesen, aber dass Schulen sozusagen andere Flächen auch suchen und finden, wo sie dann mehr Platz für ihre Schülerinnen und Schüler haben oder zumindest für jene, die zu Hause überhaupt nicht die Möglichkeit haben, das stößt bei mir auf gar kein Verständnis. Also die sozialen Innovationen fehlen. Mhm. Und dann vielleicht kurz zum Radius. Also diese Radiusfrage jetzt jenseits der mangelnden Kontrollierbarkeit, dem stimme ich zu, aber ich bin jetzt alleine von meiner Wohnung zu diesem Tonstudio schon 12 Kilometer gefahren und könnte noch mal weiter in die andere Richtung 8 Kilometer fahren, bevor dann diese 15 Kilometer Radius anfangen würden. Man muss schon sehen, dass diese 15 Kilometer, je nachdem, wo man wohnt, vollständig unterschiedlich lang werden können. Man muss auch klar sein, dass jetzt ich, die ich in Berlin lebe, natürlich davon abhängig bin, dass man die Inzidenzen sozusagen ja dann über ganz Berlin misst, was etwas absurd ist, weil man ja sieht, dass die einzelnen Kieze vollständig unterschiedliche Inzidenzen haben. Ich bin davon abhängig, dass das gut kommuniziert wird und ich bin nicht mehr planungsfähig, weil jetzt ist die Inzidenz in Berlin deutlich unter 200. Das kann mit einem Pflegeheim, mit zwei Pflegeheimen sich relativ zügig auch ändern. Also das sind alles solche Fragen der, ja, wie kann ich das operationalisieren? Und nochmal auf Ihre Eingangsfrage zurückkommend, ich muss doch Ruhe in die Bevölkerung reinbekommen. Und Ruhe bekomme ich rein, indem ich klare Maßnahmen setze, nachvollziehbare und lebbare. Und das erscheint mir bei dieser Ratschussfrage zumindest noch mit vielen Fragezeichen umgeben.
Ruhe und Konsequenz wäre ein richtiger Shutdown, Herr Palmer, da nicht sogar richtiger?
Was wollen Sie noch zumachen? Jetzt bleibt Ihnen ja eigentlich nur noch die Industrie übrig.
Naja, vielleicht kurz und hart, naja, wie es die Spanier gemacht haben.
Also man kann natürlich sagen, jetzt machen wir 2 Monate alle in Einzelhaft im Keller. Das ist eine denkbare Option und wahrscheinlich geeignet, um das Virus kurzfristig ziemlich zurückzudrängen. Aber es kommt dann halt im Winter wieder. Ich muss Ihnen wirklich sagen, ich bin nicht überzeugt, dass die Shutdown-Strategie die richtige Antwort ist. Schauen Sie, was haben wir denn an Evidenz? Der Wellenbrecher vom November war vollkommen wirkungslos. Die Zahlen sind vor dem Beginn dieses Shutdowns runtergegangen, also die R-Werte, dann haben sie sich stabilisiert und es gab keinen Anstieg der Infektion mehr, als die Maßnahmen in Kraft treten, aber sie sind auch nicht runtergegangen. Es ist keine Wirkung messbar gewesen, kann man sagen, kein Wunder, waren ja nur Restaurants und Theater und da passiert sowieso nichts. Dann hat man Anfang Dezember einen massiven Anstieg der Zahlen gehabt, ohne dass irgendwas in den Maßnahmen sich geändert hat. Auch dafür gibt es keine Erklärung. Wenn man über die Länder hinweg guckt, Frankreich hat sehr hohe Todeszahlen, höhere als die vielgescholtenen USA, obwohl sie 2 harte Shutdowns hatten. Belgien und Italien, 2 harte Shutdowns, deutlich höhere Todeszahlen als Schweden, über das wir alle herfallen. Das ist alles nicht evidenzbasiert. Ich bin von der Strategie einfach nicht überzeugt. Was ich sicher weiß, ist, sie richtet enormen Schaden an. Frau Almendinger hat gerade den Schaden an den Familien beschrieben. Wir können über die Wirtschaft sprechen. Das wird alles auf den Jungen, auf den Familien, auf den Generationen, die die Schulden abtragen sollen, abgeladen. Und es ist höchst zweifelhaft, ob es überhaupt in dieser Weise erforderlich ist. Wir sollten wirklich drüber reden, was wir anders machen könnten. Immer noch härter zuschlagen und noch mehr verbieten ist einfach nicht die Lösung.
Irgendwie drückt es Herr Palmer ja noch nicht aus, wenn er sagt, es ist nicht evidenzbasiert. Meine Frage ist, was ist denn überhaupt eine Evidenz? Weil wir, wenn wir jetzt diese Länder vergleichen, ich habe das jetzt mal für den Schulbereich getan in den letzten paar Tagen, uns fehlt ja so etwas wie die Validität der Zahlen. Wir haben diese Testungen, die vorgenommen werden, die in den unterschiedlichen Ländern, in den unterschiedlichen Teilen Deutschlands auch ganz unterschiedlich angewendet werden, ja nicht richtig kontrolliert bei diesen ganzen Zahlen. Wir haben immer noch keine Zufallsstichproben, was die Zahlen plausibler machen würde. Also gibt es überhaupt so etwas wie verlässliche Zahlen? Frage ich mich. Und das ist dann tatsächlich eine Frage an Herrn Plattner.
Ja gut, verlässliche Zahlen ist natürlich schwierig. Sie haben natürlich richtig gesagt, man bräuchte dann entsprechende Stichproben, die man nehmen müsste, was ja auch im Prinzip läuft. Ich meine, es gibt ja durchaus Untersuchungen, wenn man jetzt die Schulen anspricht, wird ja sehr, sehr intensiv diskutiert, aber es gibt halt auch durchaus mittlerweile auch Studien, die darauf hindeuten, dass eben Schulen, obwohl es immer wieder propagiert wird, eben nicht Hotspots sind beispielsweise. Eben. Da gibt es eben zum Beispiel eine Studie aus Frankfurt vom Gesundheitsamt dort, die sich über mehrere Monate hinweg eben das Geschehen in ihrem Bereich angeschaut haben und eben die gefunden haben, dass eben gerade Schulen nicht das Problem darstellen.
Vor allem nicht der Unterricht. Da passiert nämlich gar nichts. Wir haben in Tübingen keinen einzigen Infektionsfall in der ganzen Zeit im Unterricht gefunden. Gar keinen, nichts. Keine Ansteckung im Unterricht.
Ja, das war da schon ein bisschen anders. Also Ansteckung im Unterricht, es waren halt im Prinzip einzelne Fälle, die aufgetreten sind, was nicht verwunderlich ist, logischerweise. Es wird natürlich eingetragen von außen, insbesondere in den älteren oder höheren Jahrgangsstufen. Aber das Ausbruchsgeschehen war eben begrenzt und das Gleiche gilt übrigens auch für Rheinland-Pfalz, wo ich die Zahlen gelegentlich sehe. Und da ist auch so, dass es zwar einzelne Ereignisse gab, das ist aber auch nicht verwunderlich. Natürlich ist die Schule nicht außerhalb der Gesellschaft. Einzelne Ausbruchsgeschehen, aber doch relativ wenige. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unseren Fokus auf die Bereiche lenken, die wichtig sind. Und ein Bereich ist ganz klar, meiner Ansicht nach, eben Alten- und Pflegeheime, wo eben zum Teil große Ausbrüche stattgefunden haben. Da kann man natürlich jetzt drüber diskutieren, was muss man da besser machen. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten und Strukturen, die man verbessern müsste. Und das andere, was ich noch dazu sagen möchte, Sie haben natürlich recht, dieser partielle Lockdown hat zunächst mal nicht viel bewirkt. Die Frage ist nur, was wäre passiert, wenn man diesen Lockdown nicht gehabt hätte. Ja. Und da kennen wir die Erfahrung aus anderen Ländern. Da wären die Zahlen mit ziemlicher Sicherheit durch die Decke gegangen.
Bestreite ich.
Ja, das müssen Sie dann in andere Länder gucken. Und der Punkt ist,
dass hat doch niemand einen partiellen Lockdown gemacht außer uns. Aus was wollen Sie das ableiten, dass der was bewirkt hat? Ist nicht ableitbar, Herr Professor, tut mir leid.
Würde ich Ihnen nicht zustimmen. Wie gesagt, wenn man das Ganze offen gelassen hätte und der zweite Faktor ist ja, wir sind dann in den Winter gegangen, dann hätten wir deutlich mehrere Zahlen gehabt. Da bin ich überzeugt von. Aber gut, das lassen wir das mal. Aber der andere Punkt, was ich noch sagen wollte, ist, wenn man alternative Strategien entwickeln möchte, dann muss natürlich ein wesentliches Ziel sein, zum einen natürlich Alten- und Pflegeheime zu entlasten und dort natürlich das Personal. Und auf der anderen Seite Krankenversorgung sicherzustellen. Und das ist das, was ich erlebe seit mehreren Monaten, dass dort an der Grenze gearbeitet wird. Das heißt also, wenn wir jetzt tatsächlich noch höhere Zahlen hätten, wenn man jetzt sagen würde, man lässt das jetzt so weiterlaufen, man lockert in den einen oder anderen Bereichen, dann wird man unter Umständen eben das Gesundheitssystem überlasten. Und mit all den Folgen, die man dann hat, auch den berühmten Kollateralschäden, nämlich die Frage, ob nicht andere Patienten dann eben nicht mehr versorgt werden können. Und das wird man dann irgendwann natürlich auch an der sogenannten Übersterblichkeit ablesen können. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ganz klar, man muss immer wieder nachregulieren und manche Maßnahmen, das habe ich, glaube ich, auch schon deutlich gemacht, sind zu überprüfen. Aber wenn man sagt, man macht keinen Lockdown und man macht keinerlei Einschränkungen, dann sehe ich durchaus die Gefahr, dass Dinge dann eben eskalieren, wie sie auch in anderen Ländern ja eskaliert sind.
Ja, das stimmt.
Es gibt ja zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist, die jetzt verschärften Maßnahmen sind eine Quittung für Fehleinschätzungen und auch vielleicht politische Fehleinschätzungen im Herbst. Stichwort sanfter Lockdown. Die andere Sichtweise ist, die Glühweintrinker und Schlittenfahrer sind schuld, die angeblich leichtsinnigen, Ungläubigen und Unwilligen. Also bei Herrn Palmer habe ich das schon so ein bisschen durchgehört, was er da für eine Einschätzung hat. Wie ist das bei Ihnen, Frau Almendinger? Ist die Politik schuld? Ist die Gesellschaft schuld? Oder ist die Schuldfrage einfach auch ein bisschen obsolet? Mhm.
Für mich ist die Schuldfrage obsolet, ehrlicherweise. Wir können nicht aus dem Wissen, welches wir heute haben, dann sagen, und das hat ja immer eine Arroganz, was Besserwisserisches an sich. Was hätte ich gemacht? Was hätte man unter dem jetzigen Wissensstand letztes Jahr gemacht, wo man diesen Wissensstand einfach nicht hatte? Mhm. Und die Forschung macht ja Fortschritte. Insofern sind diese Schuldfragen überhaupt nichts, was uns weiterbringt. Es hilft auch nicht, irgendwo die Bevölkerung geschlossen zu halten und zu überzeugen, sondern wir müssen jetzt abwägen für jeden einzelnen Bereich, was die negativen Konsequenzen sind, was positive Folgen sind. Und das muss gegenseitig abgewogen werden. Da komme ich persönlich bei Schulen und Kitas zu einem anderen Ergebnis, weil die Folgewirkung geschlossener Schulen auf Kinder immens sind, was ihr Leben betrifft, auch auf die Familien dieser Kinder immens sind. Und sehe dann, ich stütze mich da immer auf Daten des European Center for Disease Prevention, die ja ständig solche Metastudien machen, wo sie sich anschauen, wie viele Schulen, wie viele Kitas wurden überhaupt gefunden, ab welchem Altersbereich gibt es dann vielleicht einen Knick. Man sieht, dass Kinder unter 16, da die ungefährlicheren sind, über 16 ist dann die Ansteckungsgefahr schon größer, die sich Gedanken machen, ob eigentlich in den Nachbarschaften das entsteht und dann in die Schulen gebracht wird. Also die Kausalketten sind für mich da ganz wichtig. Da lese ich ja dann oft, die Ansteckungen passieren in den Schulen und werden dann in die Nachbarschaften gebracht. Das sehen wir bei diesen Forschungen, die mir vorliegen. Und das sind Metastudien, die einfach alle Forschungen sozusagen zusammenlegen und dann schauen, was übereinstimmende und was divergierende Faktoren sind. Gar nicht. Also das wären für mich andere Ansätze. Aber jetzt uns da zu streiten, was wurde da falsch gemacht, das bringt uns überhaupt nicht weiter für den Moment.
Nicht moralisieren, aber wir brauchen ja doch eine Analyse, um es künftig besser zu machen, oder?
Auf jeden Fall.
Eine Analyse dahingehend, also dass die Forschung das natürlich mit einarbeitet in ihre ganzen Modellstrukturen, das steht ja vollkommen außer Frage. Und zwar auch immer international, mit denen dann aber auch international anderen Rahmenbedingungen versehen. Wir können ja nicht einfach Länder vergleichen und dann dieses eine rausziehen und alles andere sozusagen wegnehmen. Das ist aber eine breite gesellschaftliche, also ich würde mich nicht in der Lage fühlen, als Nicht-Virologin hier tatsächlich zu sagen, der und der Politiker hat die und die, die falsche Maßnahme. Sondern ich würde immer sagen, im Zweifel glaube ich, dass die Politiker und Politikerinnen damals unter dem Wissen, was sie damals hatten, das machten, was am plausibelsten war.
Das ist natürlich so. Was wir vor einem Jahr wussten, war sehr grenzwertig über diesen Erreger überhaupt. Und das hat natürlich jetzt immens zugenommen, was wir an Wissen generiert haben. Das ist übrigens ganz normal in der Pandemie, das läuft immer so. Wenn man sich an die Schweinegrippe erinnert, da war der Verlauf auch ähnlich. Das heißt, man lernt immer dazu. Nur die Wissenschaft kann natürlich auch immer nur Ratschläge geben. an die Politik, aber auch natürlich an die Bevölkerung. Und es wird immer natürlich die Politik kritisiert und sicherlich in manchen Bereichen kann man sagen, man hätte so oder so entscheiden müssen. Aber natürlich entscheidend ist auch natürlich, wie das dann in der Bevölkerung umgesetzt wird und wie weit man das eben auch plausibel machen kann. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, wo man vielleicht auch auf verschiedensten Ebenen nachregulieren oder weiterregulieren musste mit der Aufklärung zu sagen, wo ist auch die Gefahr für den Einzelnen, dass man das auch mal deutlich macht, dass diese Erkrankung durchaus auch für Menschen ohne Grunderkrankung durchaus eine schwere Konsequenz haben kann und dass es eigentlich einfache Maßnahmen, Möglichkeiten gibt, sich selber zu schützen, jetzt ganz unabhängig von Verordnungen oder Vorgaben, sondern dass man selber irgendwo wahrnimmt, was kann ich denn für mich selber auch tun, um mich selber zu schützen. Und ich glaube, der Eigenschutz ist ja auch durchaus ein wesentlicher Punkt. Und vielleicht darf ich zu den Schulen auch noch was sagen, da kann ich wirklich voll zustimmen auch. Denn wir haben ja durchaus eben Informationen, Daten, die jetzt doch weitgehend anerkannt sind, dass Kinder in allermeisten Fällen nicht wirklich schwer krank werden. Gleichzeitig tragen sie aber natürlich mit eine Hauptlast dieser ganzen Einschränkungen. Das heißt, an der Stelle muss man immer sehr gut abwägen, wie weit man wirklich, und das wurde ja jetzt ausführlich diskutiert, wie weit man diese Einschränkungen macht und ob das dann wirklich virologisch bzw. epidemiologisch gerechtfertigt ist. Und da sehe ich zum Teil auch die Öffentlichkeit so ein bisschen sehr zwiespältig, ziemlich das, was ich erfahre. Denn im Prinzip haben wir eigentlich Daten, die sagen, Schule sind eigentlich ein gut kontrollierbarer, sichererer Bereich als zum Beispiel Altenheime oder andere Bereiche.
Herr Palmer, werden sich die Leute an die neuen Regeln halten? Wie weit gehen hier Vernunft, Einsicht, vielleicht aus Solidarität oder überwiegt irgendwann der Frust oder auch das nicht richtig einsehen, dass das die richtigen Maßnahmen sind? Was schätzen Sie ein?
Ich glaube, dass gestern überzogen worden ist. In meinem Umfeld, in den WhatsApp-Gruppen der Eltern, ich bin junger Familienvater, heißt es, wir haben bisher vorbildlich mitgemacht, aber jetzt leidet es uns. Stellen Sie mal vor, eine alleinerziehende Mutter mit einem Baby darf jetzt die beiden Eltern nicht mehr treffen, sondern nur noch einen Elternteil, weil es dann zwei Haushalte sind und nur noch einer dazukommen sind. Mhm. Kinder dürfen ihre Freundin nicht mehr sehen. Man weiß nicht, wann das aufhört. Ich persönlich glaube überhaupt nicht, dass bei der derzeitigen Strategie im Januar Schluss ist. Ich fürchte, das Virus ist im Winter so stark, dass wir dann noch bis zum Frühjahr mit solchen Maßnahmen von oben dann konfrontiert sind. Und das reduziert die Akzeptanz. Ich merke das auch bei mir selber, wenn ich es nicht mehr einsehen kann, wie das Beispiel beim Skifahren, dann entsteht bei mir da wirklich Unwillen und da wird überzogen. Es wäre besser, auf die allgemeinen Kontaktbeschränkungen zu setzen und nicht immer weiter im Detail zu regulieren, wo es dann auch völlig unübersichtlich, willkürlich und uneinsichtig wird. Was ich toll finde, das würde ich hier gerne mal unterstreichen, dass wir alle drei der Meinung sind, dass die Schulentscheidung falsch ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass es richtig wäre, Schulen und Kitas am kommenden Montag wieder aufzumachen. Gerne mit Videounterricht und Halbklassenunterricht in den höheren Klassen. Das ist alles vernünftig. Aber sie zuzulassen bis zum Ende November ist eine Art Fundamentalismus, der uns von Modellierern aufgezwungen wird. Ich will das ganz klar sagen, das ist nicht einfach die Wissenschaft, sondern es sind Modellierer in Max-Planck-Instituten. Ich habe Mathematik studiert, die bisher immer dagegen gelegen haben, einschließlich Karl Lauterbach bei ihren Prognosen und denen man jetzt meiner Meinung nach unberechtigt folgt. Es ist einfach nicht nachzuvollziehen, dass jetzt jeder Kontakt unterdrückt werden soll, während wir eine stabile Situation haben. Also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber bei uns in der Uniklinik ist die Situation an der Intensivstation sehr stabil. Wir haben viel weniger Fälle als noch im April letzten Jahres mit Covid. Und auch bundesweit, die freien Bettenzahlen sind stabil. Es wächst nicht mehr an. Wir werden sogar eine Entlastung bekommen, weil das ja mit 11 Tagen hinterherläuft, die Intensivstationsfrage zur Infektion. Und wir hatten sinkende Fallzahlen die letzten 11 Tage. Also es wird runtergehen. Und ich finde, der Maßstab darf nicht diese fixe Zahl von 50 sein, sondern muss die Abwendung eines Notstands auf den Intensivstationen sein. Zur Abwendung dieses Notstandes ist weder die Schließung der Kitas noch die Schließung der Schulen erforderlich und deswegen ist sie falsch.
Deutschland hat den Winterschlaf. Wie meistern wir die Pandemie? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum die Soziologin Jutta Almendinger, der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer und der Virologe Bodo Plachter. Herr Plachter, der Lockdown ist mal wieder verlängert worden. Reicht diese Verlängerung aus oder geht das jetzt immer so weiter bis zum Frühling, bis wir die Sache in den Griff kriegen? Halbwegs.
Ja. Das ist jetzt natürlich die berühmte Glaskugel. Ob das so hinreicht oder nicht, ich stimme da vollkommen zu. Man müsste sehr selektiv gucken, wo muss man regulieren. Die Schulen haben wir jetzt gerade diskutiert. Der Punkt ist, wir haben natürlich jetzt verschiedene Optionen. Wir haben natürlich auch jetzt die Impfung, die verstärkt hoffentlich dann auch dazu führt, dass in Altenheimen Entspannung eintritt, dann auch auf Intensivstationen. Es ist übrigens nicht überall so an den Unikliniken, dass da jetzt schon direkt Entspannung eintritt. Es wird sich sicherlich jetzt möglicherweise dann in verschiedenen Bereichen dann auch entspannen, aber im Augenblick bei uns ist es jetzt noch nicht so in Mainz. Aber der Punkt ist, wir haben, und das wird immer ein bisschen vergessen, wir haben natürlich jetzt gerade Januar. Und Januar ist natürlich das Monat auch, wo Infektionen der Atemwege besonders gerne sich ausbreiten. Das heißt, man hat schon eine gewisse Hoffnung, dass gegen Frühjahr das Ganze sich etwas entspannt. Dann die Impfung, die dann auch etwas Entspannung bringen wird. Auf der anderen Seite muss ich so ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Wir haben natürlich jetzt auch diese Berichte von diesen neuen Varianten aus England. Das muss man jetzt sehr genau beobachten, wie sich das entwickelt. Das heißt also mit anderen Worten, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt zu prognostizieren, ob wir nach dem 31.01. noch und welche Maßnahmen wir dann da noch ergreifen müssen oder noch erdulden müssen, das wäre vermessen, das jetzt irgendwie zu prognostizieren. Ich stimme mit Herrn Palmer überein, man sollte genau hingucken, wo jetzt welche Maßnahmen wirklich notwendig sind und gelegentlich dann mal überprüfen, ob man nicht das eine oder andere wegnehmen kann, weil es sich zeigt, dass da vielleicht kein Effekt da ist.
Es gibt ja das Modell Tübingen, Einkaufszeiten für Ältere, günstige Ruftaxis, mehr Tests und kostenlose Masken. Herr Palmer, waren diese Maßnahmen ein Erfolg?
Wenn ich strikt evidenzbasiert bleibe, und das möchte ich, kann ich Ihnen das nicht beantworten. Dafür ist Tübingen zu klein. Es gibt keine statistischen Daten, Richtig. Mit denen das belegen könnte. Was ich aber sagen kann, ist, dass es erstmal nach dem gesunden Hausverstand sinnvoll ist, diejenigen, die ein massiv erhöhtes Todesrisiko haben, besser zu schützen und nicht alle gleich zu behandeln. Und wir wissen, über 65 steigt das Risiko drastisch an. Die über 80-Jährigen haben ein 1000-fach höheres Todesrisiko als die unter 20-Jährigen. Und deswegen fokussieren wir unsere Anstrengungen auf diese Gruppe. Ich bin überzeugt, dass das einen Effekt haben muss. Wie stark er ist, kann ich nicht belegen. Was ich belegen kann, ist, dass es sich lohnt, die Altenheime zu schützen. Wir haben in Tübingen als einzige Stadt in Deutschland Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt, 250.000 Euro, um regelmäßiges Testen des Personals und der Besucher zu finanzieren, als das in Bund und Land noch für unnötig gehalten wurde. Wir haben im August mit dem Projekt begonnen, haben es im September gestartet und waren im November dann wirklich gut in der Umsetzung. So lange braucht einfach so eine Sache. Und dadurch haben wir ein halbes Jahr gar keine Infektionen in Altenheimen gehabt. Jetzt hatten wir 3 Einbrüche in Altenheime. 2 Altenheime haben es geschafft, die Infektion zu stoppen. Das heißt, in einem Fall gab es eine einzige Bewohnerin, die sich angesteckt hatte. Die kam infiziert aus einem Krankenhaus, wurde uns überwiesen und es wurde sofort erkannt und nicht weitergetragen. In vielen Heimen in Deutschland stirbt dann ein Drittel der Bewohner und 2 Drittel stecken sich an. Bei uns war es keine einzige Person, die sich weiter angesteckt hat. Und im anderen Heim konnten wir die Zahl der Infizierten auf 7 begrenzen. Und das alles nur, indem wir sehr engmaschig testen, mit Schnelltests und PCR-Tests im Mix, Personal, Besucher. Das Prinzip muss rein, nur Menschen dürfen in Altenheime, Viren nicht. Und dann kann man einen Großteil der Todesfälle vermeiden. Wir müssen es ja schon klar machen, dass wahrscheinlich deutlich mehr als die Hälfte der Todesfälle, die uns jetzt so erschüttern, in den letzten 4 Wochen in Alten- und Pflegeheime gewesen sind. Und für diese Menschen nützen alle Lockdown-Maßnahmen unmittelbar mal gar nichts. Die gehen nicht einkaufen, die gehen nicht in die Schule, die gehen nicht in die Kita, die gehen nicht ins Theater, die sind in ihrem Heim. Und alles, was wir tun müssen, ist zu verhindern, dass diese Menschen, die sich selbst nicht schützen können, das Virus ins Heim getragen bekommen. Und dass das ein halbes Jahr so gravierend versäumt wurde, ist für mich völlig unverständlich und gehört zu diesem Unwohlsein, das sich bei mir aufstaut. Wenn einerseits nicht mal mehr 2 Freunde gesehen werden dürfen und andererseits so offenkundige Maßnahmen liegen bleiben, dann wird es unverhältnismäßig und dann schwindet bei mir einfach auch die Einsicht.
Ja, da stimme ich Herrn Palmer vollständig zu. Ich habe ja vor 2 Jahren länger in Amerika gelebt mit Thomas Mannhausen, habe da immer noch sehr guten Kontakt zu den Personen, die in diesem Viertel da wohnten. Da hatte man das auch als Angebot für die Älteren. Morgens dann von 8 bis 9 war deren Slot, wo sie einkaufen gehen konnten. Und das war keine Verpflichtung, es war ein Angebot. Also sie hätten auch, also Jüngere hätten nicht um diese Zeit einkaufen dürfen, aber die Älteren hätten auch später einkaufen können. Und das war ein bisschen so, das habe ich ein bisschen begleiten dürfen. Und da stellte man fest, dass die Älteren wirklich mehr als dankbar waren, diesen Slot da für sich zu haben und den auch genutzt haben, ohne gezwungen zu sein. Solche Maßnahmen, die leuchten Personen ein, sie fühlen sich sicherer, sie haben dann auch Bewegungsfreiheit. Und das ist eines der sinnigen, meines Erachtens, Folgen, die man aus dem ganzen Ansteckungsrisiko ableiten, aber dann auch operationalisieren kann in tatsächliche Angebote. Und was die Pflegeheime betrifft, da frage ich mich, warum, wenn man jetzt in ein Studio reingeht, ob das beim Fernsehen oder beim Tonstudio ist, macht man ja oft diese Schnelltests, warum muss man sie nicht machen, wenn man in ein Pflegeheim geht? Warum kann man so etwas, und jetzt bin ich wieder bei den Schulen, nicht auch bei Schulklassen beispielsweise machen? Warum muss man diese Instrumente, die uns ja vorliegen und deren Nutzen ja unwiderstritten ist, nicht einsetzen? Also da bleibt Technik liegen. Ich glaube, das war ein Satz, der Herr Palmer vorhin auch sagte.
Technik bleibt leben. Sie haben immer angeregt, Herr Palmer, die App intensiver einzusetzen, einen Datenschutz sein zu lassen und zu versuchen, die Wege besser zu verfolgen. Die App gibt es, sie wird angenommen, aber ihr Wert ist, sagen Sie selber, ja auch eher bescheiden, weil man ja wenig Konkretes erfährt. Haben Sie noch die Hoffnung, dass es eine digitale Corona-Strategie in Deutschland geben wird?
Hoffnung darf man nie aufgeben, man muss immer kämpfen. Es ist ja schon absurd, dass die Bundeskanzlerin sich in einem Hightech-Land hinstellt und sagt, bei 75% der Infektionen haben wir keine Ahnung, wo sie stattfinden, deswegen müssen wir halt alles schließen. Das ist ja die Lage, in der wir sind. Gleichzeitig wissen unsere Handys dank 20 Millionen App-Nutzern ganz genau, wo die Infektionsketten ablaufen. Nur ist von vornherein sichergestellt worden, dass niemand Zugriff auf diese Daten hat. Die Handys wissen, was läuft, wir nicht. Und deswegen machen wir Blindflug. Das verstehe ich nicht. Da würde ich lieber ein bisschen Datenfreiheit hergeben und dafür wieder Freiheiten für meine Familie zurückbekommen, wie das die asiatischen Staaten auch vormachen. Der neueste Witz ist ja, wenn Sie die Corona-App aktualisieren, in der neuesten Version können Sie jetzt ein manuelles Kontakttagebuch führen. Also die App könnte das für Sie alles machen und direkt übermitteln und dann wäre man schnell und würde rechtzeitig Quarantänewarnungen auslösen. Da wir das aber für datenschutzrechtlich unmöglich halten, darf man jetzt selber seine Kontakte notieren im Handy. Großartige Innovation, hat nur den Nachteil, dass ich gar nicht weiß, wer mit mir im Zug sitzt und in der Familie brauche ich die Kontakte nicht zu notieren, da weiß ich selber, wer in meiner Wohnung wohnt. Das sind absurde Auswüchse und erneut ist meine These, während wir alle Energie in das Verbieten von menschlichen Kontakten stecken, obwohl 99% dieser Kontakte völlig ungefährlich sind, weil nach wie vor 99% der Menschen in unserem Land nicht infiziert sind, immer noch nicht, stecken wir alle Energie da rein und lassen die anderen technischen Möglichkeiten, diese enormen Schadenswirkungen zu vermeiden, einfach liegen. Aus Fahrlässigkeit, aus ideologischer Blindheit. Ich kann das nicht begreifen. Diese gesamte Strategie ist für mich nicht nachvollziehbar.
Eine aufgepeppte App, würde die was bringen, Herr Plachter?
Ja, mit Sicherheit, natürlich, klar. Mhm. Aber das ist halt das Problem des Datenschutzes, wenn man jetzt rein von wissenschaftlicher, epidemiologischer Seite und natürlich auch von Seiten der Gesundheitsämter argumentieren würde, wäre das ganz klar. Wenn man dann entsprechend schnell nachverfolgen könnte, schnell auch Quarantäne aussprechen könnte, dann wäre man natürlich viel weiter. Das ist überhaupt kein Thema. Dann wäre auch natürlich eine massive Entlastung wahrscheinlich in den Gesundheitsämtern zu beobachten.
Und in den Kliniken.
Das sicherlich dann auch in der Folge. Klar, das kommt dann hinterher, klar. Aber das ist das, was ich gelernt habe. Datenschutz steht da davor. Und ist wichtiger.
Wieso lernen Sie sowas? Ich lerne sowas nicht. Ich weigere mich, das zu lernen.
Das habe ich erfahren, dass es offensichtlich das so ist, von unserer Gesetzeslage her. Die Frage ist halt, ob man sowas ändern kann, ob sowas durchsetzungsfähig wäre. Wir haben eine Notlage, das haben manche noch nicht so ganz kapiert. Nicht nur, was jetzt Corona angeht, sondern sicherlich auch, was die Wirtschaft angeht, was die sozialen Folgen dieser ganzen Geschichte angeht. Und dann ziehen wir uns zurück und sagen, ja, aber es darf keiner erfahren, wo ich im Zug war. Das ist so ein bisschen widersinnig, aber das ist jetzt rein wissenschaftlich nicht wirklich zu kommentieren. Es ist halt einfach so, dass es so von der Gesetzeslage vorgegeben ist.
Das sage ich halt als Politiker, das ist nicht akzeptabel. Das ist wissenschaftlich nicht einsehbar und es ist politisch nicht akzeptabel, wenn gleichzeitig so massive Maßnahmen in Grundrechtseingriffe ablaufen. Es kann nicht sein, dass der Datenschutz heiliger ist als die Familie, die Arbeit, die Freiheit und die Bewegung. Das geht einfach nicht. Das ist inakzeptable Gewichtung der politischen Größen an dieser Stelle.
Naja, es wäre vielleicht dann akzeptabel, wenn man die Bevölkerung überhaupt zu einem Diskurs eingeladen hätte. Aber auch das fand ja diesbezüglich überhaupt nicht statt. Also man macht hier etwas, in der Bevölkerung erstaunlicherweise viel zu wenig diskutiert wird. Also gebe ich mehr Daten frei über mich und habe dadurch mehr Freiheitsgrade der Bewegung, des Treffens, der Interaktion. Das ist ja so nicht diskutiert worden. Und das ist für mich das, was ich überhaupt nicht verstehen kann, dass man eigentlich sogar über die Köpfe der Bevölkerung hinweg solches dann einfach setzt.
Wie kriegen wir die Pandemie in den Griff? Das ist das Thema dieses SWR2-Forum. Wir haben darüber diskutiert, welche Maßnahmen gesetzt worden sind gestern. Die Verlängerung des Lockdowns, verschärfte Kontaktbeschränkungen. Und über allem steht natürlich immer die Hoffnung, hoffentlich sind wir alle bald durchgeimpft. Aber da habt ihr es ja. Die SPD hat die eigene Regierungspolitik kritisiert. Zur Stunde sitzt die Bundeskanzlerin mit dem Bundesgesundheitsminister, dem Finanzminister und dem Wirtschaftsminister zusammen, um zu überlegen, wie können wir die Impfstrategie verbessern. Die Kritik an dieser Impfstrategie, Herr Palmer, fanden Sie die berechtigt?
Nee, das finde ich jetzt echt besserwisserisch. Mhm. Also es ist sensationell, dass wir innerhalb eines Jahres einen Impfstoff zur Verfügung haben und jetzt die bessere Einkaufspolitik da nachträglich nach Europa zu lenken und die Kanzlerin zu kritisieren. Das finde ich wirklich unnötig, kostet nur Zeit und Energie und Gesprächszeit. Das Einzige, was ich da anmerken würde, ist, dass es einen Grund gibt, warum so lange in Europa verhandelt wurde, über den nicht geredet wird und der das eigentliche Problem unserer verkrusteten Bürokratie ist. Die wollten die Haftungsbedingungen von Pfizer nicht akzeptieren. Trump und Johnson haben gesagt, okay, Haftung ist gerade nicht das Thema, finde ich richtig, weil wir sind in einer weltweiten Notlage und unsere Bürokraten haben es geschafft und ehrlich gesagt im Parlament wurde auch nur darüber diskutiert, Haftungsbedingungen in den Verträgen zu diskutieren und darüber monatelang Zeit zu verlieren. Über das Problem der verkrusteten Bürokratie in Europa und auch in Deutschland könnte man eine eigene Sendung machen, aber abgesehen davon finde ich, das ist verschüttete Milch, lohnt nicht und der Impfstoff ist knapp, das war immer klar.
Lieber schnell als sicher, Herr Plachter?
Nee, das würde ich so nicht unterschreiben. Mhm. Der Punkt ist, es ist auch tatsächlich nicht die Sicherheit, die hier ein Problem darstellt. Denn die Sicherheit, denke ich mal, zu dem, was man jetzt bislang an Studien hat, ist ja gewährleistet. Keiner weiß, was nach einem halben Jahr oder einem Jahr sein könnte. Klar, Langzeitstudien haben wir keine. Aber natürlich hat man sehr, sehr intensiv geguckt. Und man hat natürlich, und auch das wird gelegentlich vergessen, natürlich dauern solche Impfstoffstudien normalerweise länger. Aber was man hier an Geld auch in die Hand genommen hat, um eben möglichst schnell zu sein, ist ja immens. Das heißt, man konnte ja viel schneller sein, man konnte viel mehr Studienzentren einbinden, viel schneller Probanden rekrutieren und. Also ich glaube, die Sicherheit ist nach wie vor durchaus ein wesentlicher Faktor, der hier durchaus auch berücksichtigt wurde. Aber ich möchte ein paar Mal zustimmen, dieses Nachgekattle jetzt, was hätte man besser machen müssen? Wir hatten im Herbst eben 4 Impfstoffkandidaten, die relativ weit waren. Die wurden nach meinem Kenntnisstand auch entsprechend eingekauft. Wir haben davon 3 mRNA-Impfstoffe, eine übrigens aus Tübingen natürlich.
Weil wir es erfunden haben, wollte ich mal kurz erwähnen. Die Technologie ist hier erfunden worden.
Ja, aber wir haben auch aus Mainz einen.
Also, wir waren schneller im Entwickeln, genau, aber wir haben es erfunden. Ne? Wir sind die Schweizer in dem Spiel.
Ist okay.
Ja, wir haben das für Herrn Drosten.
Ist okay. Der Punkt ist, der Punkt ist aber, trotzdem wusste natürlich keiner zu dem Zeitpunkt wirklich, ob ein solcher Impfstoff wirklich wirkt. Das heißt, man hat schon auf Risiko eingekauft. RNA-Impfstoffe sind komplett neu. Es gibt keinen zugelassenen anderen Impfstoff gegen Infektionskrankheiten auf RNA-Basis, der wirklich zugelassen wäre. Das heißt, da ist da schon sehr stark auf Sicht gefahren. Und ich kann mir sehr bildlich gut vorstellen, wie die Kommentare gewesen wären, wenn man jetzt sehr, sehr viel eingekauft hat und das Zeug hätte nicht gewirkt. Ich kann mich da an die Diskussion vor ein paar Jahren bei der Schweinegrippe erinnern. Damals hat man eben befürchtet, dass man schwere Verläufe hat, hat dann massenhaft Tamiflu eingelagert. Schluss hat man es nicht, Gott sei Dank, nicht gebraucht und hinterher kam dann die Kritik, warum habt ihr so viel Geld ausgegeben? Aber auch das ist ein Teil der Wahrheit natürlich, dass man dann hinterher immer schlauer ist. Also ich denke schon, dass man da vernünftig vorgegangen ist und der andere Punkt ist, natürlich kann man diese RNA-Impfstoffe, das ist ja so ein gewisser Vorteil auch der Impfstoffe, relativ schnell nachproduzieren oder die Produktion hochfahren. Das heißt, ich bin schon überzeugt davon, auch das, was Herr Spahn sagt, dass man Mitte nächsten Jahres auch jedem einen Impfstoff anbieten kann, der sich dann auch wirklich impfen lassen möchte. Das ist übrigens noch ein erhebliches Problem, natürlich die Akzeptanz zu erhöhen, dass eben die Impfung dann auch wirklich angenommen wird. Aber da sehe ich dann durchaus auch gewisses Licht am Ende des Tunnels.
Was müssen Bund, Länder und Kommunen leisten, Frau Almendinger, damit die Impfkampagne jetzt zu einem richtigen Erfolg wird?
Naja, vieles wurde ja schon gesagt. Also bei der Frage schnell, aber sicher ist ganz klar, Sicherheit hilft, um sich überhaupt impfen zu lassen. Sie können sich nicht auf die Schnelligkeit sozusagen kaprizieren, dann wundern, dass es viele Impfgegner gibt. Und auch dieses allgemeine Vertrauen, was die Bevölkerung ja zu einem großen Teil nach wie vor hat. Also wenn Sie die Zustimmungswerte sich anschauen, sind die ja immer noch hoch. Aber das muss eben gehalten werden und auch da hilft natürlich so ein Streit innerhalb der Koalition überhaupt nicht. Und er zieht, und das ist das Wichtigste für mich, er zieht einfach unglaublich viele Ressourcen ab für das Tagesgeschäft, welches nach vorne zu blicken hat, welches sich damit zu beschäftigen hat, wie man die Bürgerinnen und Bürger überzeugen kann. Und das könnte ich jetzt auf andere Bereiche außerhalb des Impfens ausdehnen. Also wie schafft man das überhaupt, wenn man es schaffen möchte, was ich falsch fände, Bürgerinnen zu überzeugen, dass hauptsächlich Ältere jetzt gar nicht vorrangig geschützt werden sollten und solche Sachen. Also das Ganze steht und fällt, dass die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands mitmachen, Vertrauen haben. Und dieses Vertrauen ist dann das Schmiermittel, um überhaupt mitzumachen. Mhm. Und das ist das, was bei mir an allererster Stelle steht. Und wo ich mir die einzelnen Personengruppen anschauen würde und fragen würde, was kann ich für die tun, damit es ihnen besser geht als im Moment, dass sie Optimismus irgendwo noch in sich haben. Weil dann ist auch der Weg über die nächsten 4 Wochen viel einfacher, wenn ich den Eindruck habe, da ist ein Licht am Ende. Und das heißt Aufklärung, 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 Informationen zu den Menschen bekommen. Und auch beispielsweise genutzt haben sollen die Wochen, die wir ja hatten, um die Schulen anders aufzustellen, wo wir nichts getan haben. Und da befürchte ich, dass wenn wir dann wieder zu einer Entspannung kommen, dass dann wieder alles so, oh, jetzt haben wir es ja geschafft, ohne dass man die Zeit da nutzt, um gegebenenfalls eine dritte Welle vorbeugend besser hinzubekommen.
Sonderrechte für schon Geimpfte will keiner, jedenfalls will keiner jetzt darüber diskutieren. Impfpflicht kommt nicht in die Tüte. Was kann man denn Sinnvolles tun, Herr Palmer, um den Impfdruck zu erhöhen, damit wir möglichst schnell eine Herdenimmunität erreichen?
Nichts, man muss es auch nicht, weil man muss ja erstmal genügend Impfstoff haben. Das heißt, die nächsten 3 Monate ist die Aufgabe eine völlig andere. In Tübingen zum Beispiel lagern Millionen Dosen CureVac-Impfstoff, die produzieren auf Vorrat. Und es muss die Zulassung halt und die Frage der Sicherheit abschließend bewertet werden. Ich wäre dafür Notfallmaßnahmen. Wir wissen, es ist genau die gleiche Technologie wie bei Moderna und BioNTech. Die waren ein bisschen schneller mit den Studien. Aber es gibt keinen Anlass zu glauben, dass der Impfstoff schlechter oder gefährlicher wäre. Ich würde ihn zulassen. Wenn ich es machen könnte, würde ich Tübingen mit den Millionen Dosen, die da rumliegen, morgen erlauben, dass jeder, der will, sich impfen lässt. Ich bin sicher, es würden sehr viele machen. Und im Übrigen ist es so, dass wir es auch nicht unbedingt zur Herdenimmunität bringen müssen. Es reicht, wenn die über 65-Jährigen sich zu einem Großteil impfen lassen. Dann ist die Gefahr für die Intensivstationen abgewendet. Bei der Risikoprofilierung, sogar Herr Drosten sagt, unter 45 ist das Risiko von Corona nicht größer als von einer klassischen Grippe. Das heißt, diese Gruppe ist nicht unser Fokus. Und wenn Kinder und Jugendliche nicht geimpft werden, dann schadet es der Sache erstmal gar nicht. Wir müssen die Älteren überzeugen. Die werden es von selbst machen in großer Zahl, weil die wissen, dass es für sie tödlich enden kann. Das ist, glaube ich, das beste Argument. Schütze dich selbst.
Ich stimme nicht ganz zu, dass man Impfungen verabreichen sollte, bevor sie geprüft ist.
Das ist ja geprüft.
Ja, aber abschließend auch in Studien entsprechend geprüft, weil genau das den Effekt hat, dass eben dann das Vertrauen auch in der Impfstoffstrategie aufgelöst wird. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Das andere zur Herdenimmunität, das halte ich auch für problematisch, weil das immer wieder debattiert wird, wann werden wir denn eine Herdenimmunität haben. Erstens mal weiß keiner, wie lange der Impfstoff wirklich Schutz erzeugt. Das heißt, es kann sein, dass im halben Jahr die geimpft sind, schon wieder empfänglich wären, theoretisch zumindest. Dann ist da schon wieder mal ein Loch in der Herdenimmunität. Und dann haben, und das wird gerne übersehen, dann haben wir natürlich eine riesige Bevölkerungsgruppe, für die der Impfstoff gar nicht zugelassen ist. Und das sind Kinder und Jugendliche. Und es gibt eigentlich aufgrund eben der Erkenntnisse mittlerweile eben einfach kein gutes Argument, warum man diese Menschen impfen sollte. Denn Impfen macht man immer für Eigenschutz. Und wenn die nicht gefährdet sind, haben sie nichts davon. So ist und dann es. Kommt die Ethik natürlich ins Spiel. Dann wird natürlich jede Ethikkommission und das sicherlich die STIKO dann sich sehr genau überlegen, ob da eine Impfempfehlung ausgesprochen wird. Da gibt es keine wissenschaftliche Grundlage im Augenblick dafür, dass diese Bevölkerungsgruppe eben besonders gefährdet wäre in irgendeiner Weise. Das heißt mit anderen Worten, die fallen schon weg aus der Herdenimmunität, sodass das ganze Konzept eigentlich gar nicht trägt, sondern wir müssen, und wie Herr Palmer auch schon sagt, natürlich zunächst mal den Fokus darauf richten, all die rauszunehmen aus der Gefährdung, die halt wirklich gefährdet sind oder aus der Infektionskette, die gefährdet sind. Das sind die Älteren, da muss man natürlich dann auch das weit spannen, eben nicht nur die über 80-Jährigen, das ist klar, da muss man schon dann konsequent sein. Aber natürlich ist es richtig, viele Bevölkerungsgruppen haben kein größeres Risiko als mit anderen Infektionen. Das heißt also, die Herdenimmunität als Konzept halte ich irgendwie für ein bisschen daneben und nicht wirklich zielführend.
Schlussrunde. Fahren Sie in den Urlaub, Herr Plachter, im Sommer? Haben Sie was geplant oder glauben Sie, Sie müssen hier bleiben?
Ich habe noch nichts geplant. Also ich hatte letztes Jahr gerade mal 4 Tage Urlaub. Ich weiß nicht, wie das weitergeht im Augenblick dieses Jahr. Ich habe noch nichts geplant, aber ich hoffe natürlich, dass man dann doch zumindest wieder reisen kann. Wie gesagt, die Impfung wird ja kommen und man hat sicherlich dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels, dass man eben mit der Impfung dann auch wieder vieles machen kann, was man jetzt im Augenblick nicht machen kann.
Herr Palmer, Italien oder Schwäbische Alb?
Die Hoffnung ist Italien. Wir haben im Mai was gebucht. Ich setze voll auf die Impfstoffe und auf den Sommer. Das sollte Corona besiegen.
Ich möchte gern zu den Olympischen Spielen nach Japan, mache mir aber wenig Hoffnung. Frau Almedinger, Ihr Plan für den Sommer. Wollen Sie wegfahren oder bleiben Sie lieber in Berlin?
Ja, nicht erst im Sommer. Also wir müssen ja uns bewegen. Also ich habe jetzt schon Vitamin-D-Mangel, das erste Mal in meinem ganzen Leben. Das sollte man vielleicht auch mal an alle, die da im Homeoffice und kaum noch rauskommen. Das hat ja noch Folgewirkungen, dieses Eingesperrtsein auf die allgemeine Volksgesundheit, wenn ich das mal so sagen kann. Also natürlich muss ich raus, aber der Urlaub wird wahrscheinlich anders aussehen. Es wird wesentlich mehr in Bewegung im Freien sich abspielen, ohne große Leute umrum. Und also man braucht es für das psychische Wohlbefinden.
Absolut. Sie hörten ein SWR2-Forum zum Thema Deutschland im Winterschlaf. Wie meistern wir die Pandemie? Darüber diskutierten Professor Jutta Almendinger. Sie ist Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Oberbürgermeister von Tübingen war bei uns Boris Palmer und Professor Bodo Plachter, stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie in Mainz. Mein Name ist Klaus Heinrich.